Info 3 Mittag.
Putin und Medvedev wollen die Ämter tauschen. Der starke Mann Russlands will wieder Präsident werden. Nach dem Antrag von Abbas auf UNO-Vollmitgliedschaft. Die Palästinenser feiern, der Sicherheitsrat nimmt am Montag Stellung. Satellit abgestürzt. Der alte NASA-Raumflugkörper stürzt in Kanada auf unbewohntes Gebiet. Und das Wetter heute schön und recht warm, bis 24 Grad. Info 3 am Samstagmittag mit Gurdin Vinzenz am Mikrofon. Zuerst zu Andi Lüscher, er hat die Nachrichten.
Der russische Präsident Dmitri Medvedev schlägt seinen Vorgänger und heutigen Regierungschef Wladimir Putin als neuen Präsidenten Russlands vor. Die Präsidentenwahl findet im kommenden März statt. Er hielt es für richtig, wenn die Regierungspartei Geeintes Russland ihren Parteichef Putin nominiere, sagte Medvedev am Parteitag in Moskau vor tausenden Anhängern. Putin darf 2012 nach zwei Amtszeiten als Präsident und einem Unterbruch von 4 Jahren wieder kandidieren. Medvedev hatte mehrfach angekündigt, er wolle nicht gegen Putin antreten. Medvedev ist seit 2008 russischer Präsident. In den Nahostkonflikt ist Bewegung gekommen, nachdem Palästinenser Präsident Abbas gestern die Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen beantragt hat. Bereits am kommenden Montag wird sich der UNO-Sicherheitsrat mit dem Antrag befassen. Und die Vereinten Nationen, die EU, die USA und Russland forderten die Israelis und Palästinenser auf, ihre Friedensgespräche innerhalb von 4 Wochen wieder aufzunehmen. Nach der Rede von Abbas gestern war es im Westjordanland zu Ausschreitungen gekommen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten. Ärzte berichteten von mindestens einem Todesopfer und zahlreichen Verletzten. In Jemens Hauptstadt Sanaa haben Sicherheitskräfte das größte Zeltlager der Opposition angegriffen, nur Stunden nach der Rückkehr von Präsident Saleh von einem mehrmonatigen Spitalaufenthalt in Saudi-Arabien. Sanitäter berichteten, Heckenschützen hätten auf wehrlose Demonstranten geschossen. Mindestens 17 Menschen seien getötet, andere schwer verletzt worden. Im ostdeutschen Erfurt hat ein Mann an einer Kontrollstelle für Papstbesucher 4 Schüsse aus einem Luftdruckgewehr abgegeben. Er zielte auf 2 Sicherheitsleute, die er jedoch nicht traf. Der Täter wurde später in seiner Wohnung verhaftet. Der Zwischenfall ereignete sich 2 Stunden vor Beginn der Messe mit dem Papst auf dem Domplatz in Erfurt. Die Türkei hat ein syrisches Schiff beschlagnahmt und ein Waffenembargo gegen das Nachbarland verhängt. Das sei eine Reaktion auf das gewaltsame Vorgehen Syriens gegen die Opposition, sagte Ministerpräsident Erdogan am Rand der UNO-Generalversammlung in New York. Seine Regierung werde alle Waffenlieferungen nach Syrien verhindern, die über sein Gebiet oder seine Hoheitsgewässer gingen. Nach einer langen Zeit der engen Zusammenarbeit ist die Türkei auf Distanz zu Präsident Assad und seinem Machtapparat gegangen. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA meldet den erwarteten Absturz eines ihrer Satelliten. Der Satellit sei über dem Pazifischen Ozean in die Erdatmosphäre eingetreten und weitgehend verglüht. Offenbar schlugen Trümmer davon in Kanada auf, südlich von Calgary. Der Raumflugkörper war vor 20 Jahren ins All gebracht worden. Er erforschte unter anderem die Ozonwerte. In den letzten 10 Jahren war er nicht mehr aktiv gewesen. Der Präsident der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, warnt, die Risiken für die Stabilität des Euro-Finanzsystems hätten in letzter Zeit drastisch zugenommen. Man stehe vor einer weltweiten Krise der öffentlichen Finanzen mit der Eurozone als Bebenzentrum. Die Lage sei noch prekärer als beim Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers vor 3 Jahren. Und soeben wird bekannt, UBS-Chef Oswald Grübel tritt zurück. Mehr dazu später.
Info 3 Mittag. die Themen.
Und Sie haben es eben gehört, Oswald Grübel, UBS-Konzernchef, tritt zurück. Wir kommen im Laufe der Sendung auf diese Nachricht, die taufrisch ist, zurück. Außerdem gibt's gleich Antworten auf diese Fragen. Was soll die Rochade in Russland zwischen Putin und Medvedev? Und was bringt der palästinensische UNO-Antrag auf Vollmitgliedschaft dem Friedensprozess im Nahen Osten? Zuerst aber Wetter und Verkehr.
Das Wetter. Am Nachmittag ist es meist sonnig. Morgen Sonntag hat es im Mittelland zunächst wieder etwas Nebel. Dann gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperatur 20 bis 24 Grad. Die RS3 Verkehrsinformation von 12.06 Uhr. In der Zentralschweiz 9 Kilometer Stau und etwa eine Stunde Wartezeit auf der A2 Richtung Basel zwischen Stansstadt und Luzern-Kriens. Es wird empfohlen, via die Axenstraße auszuweichen. In der Folge stockender Verkehr auch auf der A8 zwischen Alpnach Nord und der Verzweigung Lopper. Der Sonnenbergtunnel auf der A2 zwischen Luzern-Kriens und Luzern-Zentrum bleibt in Richtung Norden wegen eines technischen Defekts bis mindestens 12.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird durch die Stadt Luzern umgeleitet. Auch auf zahlreichen Haupt- und Nebenstraßen in der Region Luzern muss mit Stau- und Wartezeiten gerechnet werden. Weiter im Aargau Stau nach einem Unfall auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Bierfeld und Lenzburg. Der Verkehr wird einstreifig geführt. Dann vor dem Gotthardtunnel stockender Verkehr in Fahrtrichtung Süden sowie 4 Kilometer Stau und eine Stunde Wartezeit vor dem Südportal in Airolo in Richtung Norden. Schließlich noch stockender Verkehr in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern und auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel.
Info 3 Mittag.
Zuerst also nach Russland, wo es zu einer Rochade kommt. Der russische Präsident Dmitri Medvedev hat Wladimir Putin als Kandidaten für die Präsidentenwahl in Russland vorgeschlagen. Diese findet nächsten Frühling statt. Ich habe Christoph Franzen, er ist Korrespondent des Schweizer Fernsehens in Russland, gefragt, ob dieser Schritt, diese Rochade, überraschend komme.
Nein, dieser Schritt kommt eigentlich nicht überraschend. Wenn man zurückdenkt, vor 4 Jahren, als der damalige Präsident Putin zurückgetreten ist, weil er nicht mehr antreten durfte nach 8 Jahren, waren eigentlich schon die großen Spekulationen da, dass Medvedev nur ein Übergangspräsident wird für die 4 Jahre. Und im letzten Jahr hat man gesehen, dass Medvedev eigentlich sehr gerne Präsident ist, dass er gerne auf Staatsbesuche geht und so weiter, dass er eigentlich auch neue Ideen hat für die Modernisierung Russland. Und da gab es immer wieder mal Spekulationen, vielleicht bleibt der Medvedev doch, vielleicht wird sich Putin ein bisschen zurückziehen. Jetzt wissen wir, das ist nicht der Fall. Putin, der war der starke Mann in Russland und der wird es auch noch auf Jahre hinaus bleiben.
Das heißt also, inhaltlich spielt es im Prinzip keine Rolle, ob Putin Regierungschef oder Präsident ist. Er ist der starke Mann von Russland.
Ja, das ist ganz klar so. Das hatten viele Ereignisse eigentlich in den letzten Monaten und Jahren gezeigt. Wenn es wichtige Fragen gab, dann hat sich Putin jeweils durchgesetzt. Jetzt ist auch so, dass während der Amtszeit von Medvedev, dass die Amtszeit eines Präsidenten von 4 auf 6 Jahre verlängert wurde. Das heißt, wenn Putin nächsten Frühling gewählt wird zum neuen Präsidenten, und da gibt es eigentlich keine Zweifel, dann kann er 12 Jahre lang das Land weiter regieren.
Informationen aus Moskau waren das von SF-Korrespondent Christoph Franzen.
Info 3 Mittag.
Lange hüllte sich die UBS-Führungsmannschaft in Schweigen, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Vor wenigen Minuten hat die UBS eine Mitteilung verschickt, Oswald Grübel tritt als Konzernchef zurück. Bei mir im Studio ist jetzt Evelyn Kobler von der DRS Wirtschaftsredaktion. Evelyn Kobler, wie begründet die Bank diesen Schritt?
Caspar Villiger nimmt den Rücktritt mit Bedauern zur Kenntnis und lässt ihn Oswald Grübel selber begründen. Er habe ihn gewählt, sie habe den Rücktrittsentscheidung von Oswald Grübel, habe der Verwaltungsrat zur Kenntnis genommen. Oswald Grübel übernehme die Verantwortung für die Verluste, die eben da mit diesem Händler, der sich verspekuliert hat, diese 2,3 Milliarden US-Dollar in den Sand gesetzt hat. Für diesen Vorfall will er die Verantwortung übernehmen. Caspar Villiger würdigt das auch, das sei quasi sein eine Art und auch integer, das jetzt eben zu tun.
Weiß man denn schon, wer Nachfolger wird von Oswald Grübel?
Also grundsätzlich war die Bank ja ohnehin schon auf der Suche nach einem neuen Chef, weil Oswald Grübel auch, ich glaube, er ist jetzt 67 und er wird ja auch nicht mehr ewig die Bank führen. Also dieser Prozess läuft, der ist jetzt aber noch nicht abgeschlossen, das kam jetzt doch alles ziemlich überraschend. Vorläufig übernimmt Sergio Ermotti die Führung der Bank, er ist Europachef und er wird auch immer mal wieder als möglicher Grübel-Nachfolger gehandelt. Da muss man sagen, so viele andere Kandidaten gibt es nicht, die da als allfällige Grübel-Nachfolger gehandelt werden. Er übernimmt jetzt mal ad interim, wie das heißt, der Europachef und dann sucht man eben definitiv einen Nachfolger. Ist aber nicht ausgeschlossen, dass das natürlich dann am Schluss Sergio Ermotti gerade bleibt.
Aber Sie würden sagen, Oswald Grübel hatte keine andere Wahl, als jetzt einfach den Hut zu nehmen nach diesem Vorfall.
Gut, was da genau in Singapur, da hat ja Verwaltungsrat und Management getagt, was da genau diskutiert worden ist, weiß man natürlich nicht. Er steht jetzt hin, übernimmt die Konsequenz. Er hätte sich unter Umständen auch noch etwas Zeit lassen können, denke ich, rein von außen betrachtet. Es ist ja noch nicht nachgewiesen oder klar dargelegt, was da falsch gelaufen ist bezüglich Risikokontrolle, bezüglich Aufsicht etc. in der Bank. Also ist es vielleicht auch schon etwas voreilig, da die Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht wurde er auch unter Druck gesetzt, das wissen wir alles nicht. Der Entscheid ist jetzt so ausgefallen, wie er zustande kommt. Da müssen wir ehrlich sein, da wissen wir sehr wenig.
Danke für diese ersten Einschätzungen. Das war Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Info 3 Mittag.
Sie haben gestern nicht miteinander, aber immerhin nacheinander geredet vor der UNO-Generalversammlung. Palästinenserpräsident Abbas und Israels Regierungschef Netanyahu. Abbas machte seine Ankündigung wahr und stellte bei der UNO in New York hochoffiziell den Antrag auf Vollmitgliedschaft Palästinas. In seiner Rede griff er Israel an, das seit Jahren mit seiner Siedlungspolitik Völkerrecht verletze. Netanyahu antwortete, der Kern des Problems seien nicht die Siedlungen, sie seien nur das Ergebnis des Konflikts.
The core of the conflict is not the settlements. The settlements are a result of the conflict, but the core of the conflict has always been the refusal of the Palestinians to recognize a Jewish state.
Das Problem sei, dass die Palästinenser bis heute das Existenzrecht Israels nicht anerkennen würden, sagte Netanyahu. In den Straßen der Palästinenser Metropole Ramallah wurde der Schlagabtausch auf Großleinwänden verfolgt. Die ganze Nacht herrschte Volksfeststimmung. Sonderkorrespondent Robert Stähli berichtet.
Es ist wieder Ruhe eingekehrt in Ramallah. Am Boden liegen Teile von Plakaten und Spruchbändern, die Wind und Regen von den Hauswänden gerissen haben. Doch auch am Tag danach klingt die Volksfeststimmung von gestern Abend noch immer nach, als wohl mehr als 10.000 auf dem Arafatplatz die Rede von Präsident Abbas in New York auf einer Großleinwand verfolgten. Es gab viel Szenenapplaus für den Reis, den Präsidenten, als dieser auf die palästinensischen Leiden und Demütigungen einging. Wir sind bereit, unsere Seele und auch unser Blut für unser Land Palästina zu opfern, skandierte die Menge, während auf der Bühne zwei Fackelträger mit Palästina-Fahnen die Großleinwand umrahmten. Frauen, Männer und auch viele Kinder standen dicht nebeneinander auf dem Arafatplatz und hörten der langen Rede von Präsident Abbas geduldig zu. Als der Präsident in New York das Dokument mit dem Beitrittsgesuch Palästinas in die UNO in die Höhe hielt, war die Begeisterung so groß, dass man sich die Ohren zuhalten musste. Abbas hatte ihnen mit den glasklaren Aussagen vor der UNO-Generalversammlung aus dem Herzen gesprochen. Und so war die Stimmung nach seiner Rede geradezu euphorisch, als die Menge in die palästinensische Nationalhymne Biladi einstimmte. Gefeiert wurde gestern nicht nur in Ramallah. Jubelstimmung nach der Übertragung der Abbas-Rede aus New York gab es auch in anderen Palästinenser-Städten.
This rally is not only in Ramallah, it's in the whole of the West Bank, in every city, in every village, just to support our movement and our.
Noch bis spät in die Nacht fuhren vor allem Jugendliche mit ihren mit Palästina-Fahnen geschmückten Autokolonnen durch die Städte und feierten die Rede Abbas ähnlich laut wie den Sieg in einem entscheidenden Fußballmatch.
Aus Ramallah Robert Stähli. Ab Montag also wird sich der UNO-Sicherheitsrat mit dem Antrag der Palästinenser befassen. Das Veto der USA gilt allerdings als sicher. Trotzdem, in den Friedensprozess kommt wieder Bewegung. Irene Meyer.
Es ist Zeit, es ist genug. Mit diesem Zitat steht heute Mahmoud Abbas auf den Frontseiten der arabischen Medien. Der palästinensische Präsident, dem so oft fehlendes Rückgrat nachgesagt wurde, hat der amerikanischen Regierung getrotzt, nicht nur aus eigenem Mut, sondern auch forciert durch die arabischen Aufstände. Zum ersten Mal seit langem haben die Palästinenser die Initiative ergriffen und zum ersten Mal seit 1974 wurde die Palästina-Frage wieder stark ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit gerückt. Die israelische Besatzung wird dadurch nicht enden und es ist nicht absehbar, wie lange um eine Abstimmung im UNO-Sicherheitsrat über den Antrag der PLO gerungen wird. Darüber macht sich hier niemand Illusionen. Auch nicht darüber, dass der neue Fahrplan für Verhandlungen, den das sogenannte Nahostquartett aufgestellt hat, substanziell viel bringen kann. Viele Kommentatoren in den arabischen Medien betonen, dass die USA ihre Vermittlerrolle in diesem Konflikt verspielt hätten, mit ihrer Vetodrohung und der einseitig offenen Stellungnahme zugunsten Israels. Der erste schwarze Präsident der USA habe seine persönlichen Ambitionen, nämlich seine Wiederwahl im nächsten Jahr, über seine Prinzipien gestellt und seine Werte verraten. Verlangten doch die Palästinenser mit ihrem Antrag nichts anderes als ihre minimalen Rechte und die Zwei-Staaten-Lösung, für die Obama eingetreten sei. Dass Präsident Obama Israel vor allem aus innenpolitischen Gründen stark unterstütze und nicht, weil er von der Regierung Netanyahu und ihrer Politik überzeugt sei, schreiben heute auch israelische Zeitungen und Einzelne fügen an, die Palästinenser würden wohl sehr bald enttäuscht werden und ihre Euphorie würde nachlassen. Die Palästinenser ihrerseits hoffen, dass die nun gezeigte Unterstützung der arabischen Staaten anhalte und das Palästina-Problem wieder zu einem arabischen werde. Sie betonen, dass ihr Schritt keine einseitige Aktion sei, wie die USA, Israel und einzelne europäische Regierungschefs ihnen vorwarfen, sondern das Gegenteil. Nun müsse die Welt die Frage beantworten, ob das palästinensische Volk weiter unter Besatzung leben oder seinen eigenen Staat bekommen solle.
Info 3 am Samstagmittag war das. Wir sind zurück um 5. Mein Name Gurdin Vinzenz.